So, da ist sie wieder, die Abteilung Basketball. Und ja, wer genau hingehört hat gerade, der konnte das Kaffeeschlürfen hören von Nicolo Melli. Nicolo, bist du da? Mein neuer bester Freund. Nicolo? Guten Tag. Nicolo, ach, das ist Xandi. Nicolo.
Ach ja, es tut mir leid.
Es tut mir leid. Jetzt habe ich extra Mi sei mancato gelernt für Nicolo. Also gut, dazu vielleicht später noch. Nicolo Melli war gestern im, wie heißt das nochmal? Instagram Live.
Wie heißt das nochmal?
Ja. Bei Magenta Sport. Und der war so nett, dass ich gewünscht habe, er wäre mein neuer bester Freund. Aber
ja, dein neuer Podcast-Partner immer, gell?
nein, ich möchte nur mit Xandi, natürlich.
Was sagt denn dann Basti?
Und was sagt vor allen Dingen Markus Groß? Oh, das ist Kaffeeschlürfen, das ist aber ganz schön laut, Xandi. Das habe ich jetzt provoziert
für dich.
Markus Groß hat eine E-Mail geschrieben, mit der möchte ich einsteigen und er hat einen wunden Punkt getroffen.
Ey, du bist so interaktiv.
Ja, weil ich möchte natürlich die Abdis nicht so außen vor lassen wie du zuletzt. Okay, also Markus Groß hat geschrieben und ich möchte das direkt aufnehmen und umsetzen. Er hat nämlich gesagt, dass wir...
Oh, da kommt Hagen vor, kann das sein?
Nein, dass wir in Bezug auf die Peter-Fese-Skala... jetzt geht's hier tatsächlich mein Telefon. Das ist ja der Hammer. Normalerweise stelle ich das Telefon aus, was ich aber diesmal nicht gemacht habe. Also...
Ich stelle es jetzt aus.
Er schreibt, in Bezug auf die Peter-Fese-Skala. Diese ist aus meiner Sicht von zwei Seiten her falsch. Erstens ist die Skala nicht notwendig, da die Gavel-Skala vollkommen ausreichend ist, denn ein Wert von 0 sollte der 10 in der Peter-Fese-Skala entsprechen. Ich möchte nicht mit der Deißler-Keule schwingen, aber ich denke, es benötigt nicht eine negative Skala und der Spieler damit stigmatisiert wird, da die eine ausreicht, um den entsprechenden Gedanken auszudrücken. Weiterhin, zweitens, denke ich nicht, dass der Spieler Peter Fese derjenige ist, der diesen Award nicht verdient hat. Er konnte nichts dafür, dass er so gehypt wurde und hat dies nicht befeuert, etc., etc. Und ich sage, Markus Groß, du hast recht. Die Peter Fese-Skala, Xandi, mit deinem Einverständnis würde ich...
Eine Mail reicht, um das...
Ja, weil er hat recht.
Ja.
Die Gavel-Skala drückt alles aus und die Peter-Fese-Skala, nicht nur, dass sie Peter, den wir persönlich überhaupt nicht kennen, und der, das hat Markus auch noch angemerkt, Jugendtrainer in Halle ist, also auch noch eine wichtige ehrenamtliche Aufgabe übernommen hat, sollte nicht mit einer Skala in Verbindung gebracht werden, die das Ganze irgendwie eine negative Leistung, ich sag's mal, konnotiert, um ein Fremdwort reinzubringen in dieser wissenschaftlichen Diskussionen, die wir momentan führen. Mit deinem Einverständnis würde ich die Peter-Fese-Skala ab sofort ins Reich der Historie verbannen.
Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Nee, ich äußere mich. Ist okay für mich. Final verstanden hatte ich sie auch nie, weil die auch so, also verstanden schon, ja, aber es war dann am Ende des Tages wahrscheinlich redundant, ja.
Ja, genau. Also wir bleiben
ein weiteres Fremdwort zu gebrauchen.
Wir bleiben bei der Gavel-Skala, die hat sich, denke ich, auch mal etabliert. Und Markus Groß, vielen Dank für diese Anregung. Und du siehst, wir freuen uns über jede Mail, Abteilung basketball@gmail.com. Setzen Dinge um und...
Wir sind so richtige Macher.
Wir sind voll interaktiv und im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und Achtung, er hat noch einen Vorschlag gebracht. Ja. Christian von Fintel. Auch noch einen sehr hohen Gavel-Wert sollten wir Christian von Fintel zuordnen, der ja bei Medi Bayreuth gespielt hat. Und dann bei Ludwigsburg oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr.
Gut, ich habe noch eine Mail von Markus Groß. Oh. Die wird dir gefallen, weil es geht indirekt auch um Hagen. Das war, glaube ich, die vorletzte. Vielleicht nutzt man mal die freie Zeit des Spiels und bekommt man mal den einen oder anderen an den Telefonhörer. Gerne auch mal Themen aus der Vergangenheit.
Aha.
Lass ich kurz stehen und wirken.
Ja, ich meine, ich habe ja schon mal philosophiert über die Tatsache, dass Volker Assoff, ein legendärer Spieler der 70er und 80er Jahre beim SSV Hagen, ein Stammgast seit Jahren im Audidrom ist bei den Spielen des FC Bayern München. Ich ein großer Fan früher von Volker Assoff war und seine Tochter Lisa Assoff die habe ich ja bereits getroffen und mit ihr das eigentlich vereinbart, dass wir mal Volker Assoff zu Wort kommen lassen sollen. Also eventuell nehmen wir auch diesen Vorschlag noch auf und ja, Markus Groß hat seine Mail beendet mit, dass ich auch zu Hause bleiben könnte, weil nur Herr Dächer den Podcast machen soll. Pff.
Gut. Nein, nein, das geht nicht, das sagen wir an der Stelle. Also er hat in vielem recht, weil du weißt ja noch gar nicht, wie diese Mail weitergeht, weil du hast es indirekt schon oder unbewusst schon angesprochen, weil er dann sagt, ein Hagen-Spezial etc. ist doch mal sehr interessant und würde sicher nicht nur mich begeistern. Ja, es würde Körny begeistern und es würde Markus Groß begeistern.
Gut, also vielleicht mein Hagen-Spezial. Wow. Okay, also das könnte natürlich, das wird dann so nerdig. Aber okay, wer vielleicht Kontakt hat zu Shorty Hillebrand, zu Ulrich Distelhorst, zu Ralf Käse-Kutz,
ja,
der soll Kontakt mit uns aufnehmen.
Name drop it.
Oder zu...
Da mache ich ein Spezial zu den Dornbirn Lions der 90er Jahre.
Wow.
Mal sehen, wer mehr
Sullivan, Abrufe hat.
Lou Smalley. René Scafar auf der Gavel-Skala eher fast... niedrig angesiedelt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Grüße an die Vorarlberger, die es hören. Ich weiß, ein paar sind dabei.
Aktueller Stand. Easy Credit BBL. Wird gespielt, wird nicht gespielt. Ich habe mich ja im Rahmen einer Diskussion, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo es war. Ach doch, ich war als Interview- und Gesprächspartner beim Podcast Sportradio 360 des legendären Österreichers Jens Huiber.
Ja.
Mindestens ein so legendärer Podcaster wie Xandi. Also aus österreichischer Sicht gesehen. Da habe ich gesagt, dass ich die Chancen auf einen BBL-Einstieg zum Ende Mai, Anfang Juni jetzt bei 60 zu 40 sehen würde.
Ah, oh, das ist ja voll Glas voll, Glas halb voll, Körny.
Ja, aber das ist eine alte Meinung. Ich habe sie revidiert.
Was interessiert also, mich mein Geschwätz von vor zwei Tagen?
Na, wir haben ja, da hat sich ja bei Medi Bayreuth Hauptgesellschafter Karl Steiner zu Wort gemeldet.
Genau, kannst du mir das mal zusammenfassen für einen Laien?
Ja.
Was er da gesagt hat. Ich habe es ehrlich gesagt nur überflogen, weil ich noch ein paar andere Themen auf dem Tisch hatte, wollte es lesen bis heute oder genauer lesen und habe es bisher nicht wirklich genau gelesen, deswegen habe ich ja dich.
Ja.
Kannst du es mir bitte zusammenfassen als Laie? Ich kenne mich ja nicht aus.
Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, aber im Prinzip geht es um eine Sache, nämlich... Die Vereine der BBL haben mit ihren Verträgen und den Spielern, die sie unter Vertrag haben, unterschiedlich gehandelt. Hm. Manche haben alle Verträge gültig gelassen. Nehmen wir jetzt mal den FC Bayern München. Die haben zwar ihre Spieler freigestellt, also ein TJ Bray oder ein Greg Monroe sind dann jetzt mittlerweile auch in den USA, aber die sind wohl noch unter Vertrag. Hm. Mannschaften wie Gießen oder Medi Bayreuth oder you name it, also auch Bonn, die Mehrzahl, wenn ich das richtig sehe, hat Verträge mit ihren Spielern aufgelöst. Das heißt, denen hat man nicht nur gesagt, natürlich könnt ihr zu euren Familien in die USA unter diesen Umständen, was ja nachvollziehbar ist, Marco Baldi hat das ja auch für seine Berliner Amerikaner gesagt, aber eben die Verträge aufgelöst, um Geld zu sparen, weil das Ganze ja ansonsten ein finanzielles Drama werden könnte. Wenn jetzt die Saison also wieder losginge im Juni, würde da die eine oder andere Mannschaft mit voller Kapelle spielen und die anderen eben mit ihrer maximal Pro-B-Mannschaft oder mit der Jugend oder wie auch immer. Und das wäre natürlich komplette Wettbewerbsverzerrung und das wäre totaler Nonsens. Und
also keine einheitliche Meinung ligaweit?
Genau, aber es hat sich dann, also die Mehrheit wollte ja auf dieser BBL-Telefonkonferenz wohl erst die Saison wirklich absagen und wurde dann wohl von den Vereinen, die ein höheres Interesse vielleicht haben, die Saison zu Ende zu spielen oder auch eben einfach mehr Geld haben oder wie auch immer oder eben einen anderen Ansatz fahren, umgestimmt. Von wegen, jetzt warten wir doch erstmal bis zum nächsten Treffen und bis dahin, also 30. April, verschieben wir das erstmal. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben die Verträge aufgelöst, aber wenn es dann weitergeht, dann müssen sie halt die Verträge wieder für 4 bis 6 Wochen aktivieren. Das scheint aber alles nicht so einfach zu sein. Und deswegen hat Karl Steiner gesagt, es ist totaler Quatsch, diese Saison wieder anzufangen. Wir sollten sie beenden.
Und wurde da nicht noch der eine oder andere Seitenhieb in Richtung, wie sich die Liga positioniert, wenn die Großen was vorgeben, formuliert?
Vielleicht also, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ich will das aber auch nicht großartig jetzt hier befeuern, weil ich meine, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, das, ich denke mal, das dürfte klar sein. Ich weiß auch jetzt nicht, wer recht hat. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass die Liga in irgendeiner Form weiterspielt und wenn das möglich wäre, warum sollte man das nicht tun? Also wenn jetzt ein, ich weiß es ja nicht, ein Spieler, ein Amerikaner, der jetzt bei Medi Bayreuth war und dessen Vertrag aufgelöst wurde, wenn man denen am 1. Juni sagt, pass mal auf, 6 Wochen, Summe X, also ungefähr das, was er auch für die Summe X bekommen würde, für das Geld, was er bekommen würde, wenn er 6 Wochen in der regulären Saison gespielt hätte, warum soll der nicht zurückkommen?
Ja, absolut.
Was macht er denn sonst da?
Ja, nach Japan gehen oder nach in China darf man wahrscheinlich auch wieder dann.
Ja, habe ich auch bei den gehört.
Wuhan Tigers.
Genau, also es gibt wohl, was habe ich gelesen, irgendein Spieler, ein NBA-Spieler, der jetzt wieder in China angeheuert hat, war heute Morgen bei Twitter
irgendwo. Spielt die CBA aktuell? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Irgendwie scheinen die wieder anzufangen, ich weiß es auch nicht. Ja, weirde Geschichte, man hängt da so ein bisschen natürlich zwischen den Stühlen, weil scheinbar geht es nicht anders, finanziell für die kleineren Vereine als Spielerverträge aufzulösen. Andererseits möchte man natürlich gerne, dass die Saison im Zweifel im Frühsommer zu Ende gespielt wird. Warum soll das dann nicht möglich sein? Ich denke mal, dass wir in 4 bis 6 Wochen eine andere Situation in Deutschland haben werden als heute am 31. März.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja,
wir das können war ja also nachfragen bei einem Mitglied eines Managements, Mitglied eines BBL-Club-Managements.
Ist das schon der zarte Verweis auf unseren ersten Gesprächspartner? Der ja auch in der Beschreibung. Das ist ja auch der in der Beschreibung steht. Also die Abdis wissen ja, dass wir mit Mike Koch telefonieren werden.
Ja, richtig.
Vielleicht noch ganz kurz. Also wir sind ja natürlich im Homeoffice. Was
hast du noch auf dem Zettel?
Ja, ich wollte einfach nur wissen, wie es dir so geht. Ich glaube, die Abdis wollen auch wissen, wie es dir so geht. Du bist ja zu Hause.
Ja, mir geht's ganz gut. Ich versuche gerade Punch-Out durchzuspielen auf der alten Nintendo-Konsole. Also das stand auf meiner Bucketlist, seitdem ich 8 Jahre bin.
Was ist das?
Es ist wirklich tough. Es ist ein Boxspiel, ein politisch sehr inkorrektes Boxspiel, weil du boxst gegen sehr viele Boxer aus anderen Ländern. Und die sind alle so klischeemäßig dargestellt, das ist Wahnsinn.
Erzähl mal ein paar Klischees. Also
naja, der Russe ist halt betrunken.
Ach komm.
Der Spanier ist in der Tat, der Spanier hat homosexuelle Tendenzen.
Der Spanier hat homosexuelle Tendenzen? Wirklich.
Don Flamenco heißt er.
Das war ein Klischee, das ich den Spaniern jetzt gar nicht zugeordnet hätte.
Ja, es sind auch wirklich erfundene Klischees. Du hast einen Deutschen dabei, der sieht irgendwie so aus wie so ein
Dolph Lundgren.
Ein General, nee, eher so ein General aus dem Ersten Weltkrieg. Der ist aber sehr leicht. Aber am besten ist wirklich der besoffene Russe, der die ganze Zeit trinkt zwischen den Runden. Aber es ist ein wirklich sehr schweres Spiel und der Endgegner ist Mike Tyson.
Da, bei dem bist du noch nicht.
Bei dem bin ich noch nicht. Ne? Ich bin jetzt in Runde 11 oder so und es ist schon richtig, richtig tough. Und
das teilweise heißt,
muss ich auf YouTube nachschauen, wie man, weil du musst wirklich so Kniffe wissen bei manchen Gegnern. Und dann siehst du so in dem YouTube-Kommentar so, also gibt es so Walkthroughs und Hinweise und bla bla bla. Und in einem Kommentar so, ja, ich kann mich noch erinnern, als ich an meinem 8. Geburtstag Mike Tyson besiegt habe. Und ich so, damn it.
Was nimmst du denn da für einen Controller? Also was hast du noch so ein Teil, was man da anschließen kann?
Ich hab die Retro-Nintendo-Konsole, die jetzt rauskam vor 2 Jahren oder so, da hast du 30 Spiele drauf, da kannst du aber kaum was spielen, außer dieses Spiel, weil die alle so langsam sind, ich weiß nicht, die ist nicht gut gemacht, aber das eine kann man ganz gut spielen. Ich habe aber auch einen Emulator auf meinem Mac, also ich kann alle Super Nintendo-Spiele auch spielen mit Controller.
Also mit einem Controller, aber. Also mit der Tastatur.
Nein, Controller ist nicht die Tastatur.
Achso, ich dachte nur. Gut, dann haben wir das Thema auch abgehandelt. Also Xandi.
Und sonst kümmere ich mich viel um Classics und klassische Spiele. Genau. Und besonders also mit deiner redaktionellen Mitarbeit suchen wir das ja gemeinsam aus.
Der kleine Seitenhieb mal ganz kurz hier, dienstagsmittags um 12.
Welche dir noch besonders in Erinnerung sind? Heute Abend Bayern-Fenerbahce von der Vorsaison
Euroleague. Ist nicht dein Ernst.
Hast
heute Abend 19 Uhr bei Magenta Sport?
Absolut. Mhm. Absolut. Das Double-Overtime-Spiel aus dem Audiodom. Wahrscheinlich das beste Euroleague-Spiel der Bayern.
Ever. Okay. Ja, also ich habe ja gehört, dass die Zugriffszahlen gut sind. Und dann soll man das zeigen. Also ich finde das ja gut. Also man muss ja, das, die Sache ist die, weißt du, was der allererste Satz war, den ich gelernt habe, als ich damals vor dem Zweiten Weltkrieg zum Fernsehen gekommen bin?
Sind wir jetzt in live?
Du machst Fernsehen nicht für dich, sondern für den Zuschauer.
Wow, ja.
Und das heißt, dass der persönliche Geschmack oder das, was man selber gut findet, idealerweise erstmal zweitrangig ist. Das habe ich eigentlich nie so richtig begriffen, weil ich hatte immer die Hoffnung, ich möchte das machen, was mir auch gefällt. Aber manchmal, ja, wenn ich mir jetzt so die Einschaltquoten im Fernsehen anschaue, da sind halt oft Sachen bei, die haben 20% Marktanteil.
Wo man sich denkt, WTF.
Die würde ich nicht gucken, selbst wenn es das einzige Programm auf der ganzen Welt wäre.
Ja.
Aber gut.
Anwalt des Zuschauers und so, das ist ja auch diese alte Schule.
Mit, ja, genau. Also man, das kommt ja auch noch hinzu. Also, Classics. Xandi hat zart darauf hingewiesen. Was kommt da noch? Solange ich die Telefonnummer hier von Mike Koch eintippe, kannst du vielleicht da noch einen Sendehinweis geben? Weil die ist ewig lang, diese Nummer. Das ist eine Festnetznummer. Die hat irgendwie 140 Stellen. Gibt's doch gar nicht.
Wir zeigen auf jeden Fall auch 2015 das Halbfinale 5 zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München. Auch ein Overtime-Spiel. Ich schau mal kurz, wann das kommt, weil...
Mach das doch. In der Zeit lasse ich klingeln mal beim Mike. Wir machen das ja mittlerweile hier direkt live. Wir schneiden das gar nicht mehr weg. Zack, wow. Das Hallo? Klingeln drauf. Koch geht dran. Wird direkt reingestellt. Ist er da? Mike, bist du da?
Ist er da? Ja, ich bin da.
Zack, da bist du schon direkt bei uns. Wir haben dich direkt reingeholt hier in unser Homeoffice-Studio.
Perfekt.
Ja, ist das Wahnsinn oder was?
Es geht ja heute nicht mehr anders, heutzutage.
Heutzutage ist alles Homeoffice. Also, du Seuchenvogel, da bist du gerade mal Sportdirektor geworden in Gießen und dann kommt diese Corona-Krise. Was ist denn, das ist ja totaler Quatsch, oder? Wie ist denn das gelaufen eigentlich da bei dir?
Ja, etwas unglücklich würde ich das so beschreiben, wenn ich mir den Termin hätte aussuchen können. Da hätte ich hier ein bisschen nach hinten geschoben, mit Sicherheit. Ich durfte ja noch mit wenigstens ein BBL-Spiel gegen Frankfurt mir anschauen. Von der Bank und dann ja, dann hat der Virus zugeschlagen und jetzt wird aus Sportdirektor Krisenmanager. So schnell geht das manchmal.
Aber auch von zu Hause logischerweise. Wie geht's dir aktuell? Die wichtigste Frage natürlich überhaupt. Alles gut?
Also, zuallererst bin ich nicht zu Hause, sondern ich sitze im Büro im Augenblick. Wir haben das Büro runtergefahren natürlich, aber im Augenblick gibt es viele Sachen zu tun, die man auch nicht nur am Telefon erledigen kann. Also Gespräche, die man auch face-to-face machen muss, glaube ich. Wichtige Themen, es geht sehr oft ums Finanzielle. Deswegen haben wir eine Besetzung hier im Office mit 2-3 Mann, nicht mehr. Und gesund, das ist das Wichtigste. Gesund bin ich, fühle mich auch wohl. Ich hoffe, euch geht's genauso, denn alles andere stellen wir hinten an.
Ja, das sind schwierige Zeiten. Du hast es gerade gesagt, du bist zum Krisenmanager geworden. Es geht um Geld. Also ich vermute mal einfach, es geht darum, Menschen, Spielern zu sagen, dass sie ab sofort weniger oder gar kein Geld mehr verdienen. Ist das momentan die wichtigste Aufgabe?
So ist es. Das geht vor allem zuerst im sportlichen Bereich, weil wir ja ein Sportclub sind. Das heißt, die Gehälter der Spieler, der Trainer sind erstmal die am meisten belastenden Kosten, Personalkosten. Und da haben wir uns überlegt, auch mit jedem Spieler einzeln zu sprechen und mit jedem Spieler auf Befindlichkeiten einzugehen, offene Gespräche zu führen. Und nicht mit Druck zu arbeiten, das ist auch uns sehr gut gelungen. Also wir haben eine Lösung gefunden im sportlichen Bereich, mit der wir im Augenblick sehr zufrieden sind. Das bedeutete, dass einige Spieler nach Hause geflogen sind, einige Spieler noch hier sind. Also wie gesagt, für jeden so eine Lösung zu finden, ist nicht so einfach. Und das, glaube ich, kann man auch wirklich nur in persönlichen Gesprächen machen und nicht am Telefon. Wenn es ums Finanzielle geht, dann muss man die Reaktion des Gegners oder des Gegners, sage ich, des
Gesprächspartners.
Spielers, des Gesprächspartners, des Spielers sehen, die Körpersprache, wie verhält er sich, dann kann man da auch eine Einschätzung abgeben und deswegen waren das so in den letzten Wochen die Aufgaben hier mit allen Angestellten des Clubs einfach mal Gespräche zu führen und zu sehen, wo das dann hinführt.
Xandi und ich haben gerade schon im Vorfeld darüber philosophiert, über die Aussagen von Karl Steiner von Medi Bayreuth, der sich ja nach der BBL-Telefonkonferenz dahingehend geäußert hat, dass das totaler Quatsch wäre, die Saison nochmal zu starten, weil ja einige Vereine eben Spielerverträge aufgelöst haben. Wenn es da wieder losginge, vielleicht maximal mit der B-Jugend noch spielen können. Wie ist da die Situation aus deiner Sicht? Wir haben gerade so überlegt, kann man dann die Spieler wieder kurzfristig zurückholen, deren Verträge man aufgelöst hat, sie mit vielleicht 6 Wochen Verträgen ausstatten? Oder ist das tatsächlich so, wie Karl das beschreibt, dass es sinnlos ist und man einfach den Deckel zumachen sollte für dieses Jahr?
Das kommt ganz auf die Entwicklung jetzt des Viruses an, wenn ich das mal so beschreiben darf. Denn wenn es eine Reisebeschränkung weiterhin geben sollte, dann ist es natürlich extrem schwierig, Spieler aus den USA wieder nach Deutschland zu holen. Mhm. Wir haben Kontakt mit allen Spielern per WhatsApp, wo wir schon die Aussage auch von dem einen oder anderen Amerikaner haben, wenn ihr wieder anfangt zu spielen, auch wenn der Vertrag aufgelöst ist, sagt mir Bescheid. Ich habe hier in Amerika auch nicht viel mehr zu tun als hier in Deutschland, denn die sitzen auch nur zu Hause rum. Das heißt, die würden sehr gerne wieder spielen. Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, hätten wir in Gießen, glaube ich, eine gute Möglichkeit, mit einer adäquaten Mannschaft aufzulaufen. Das wäre nicht die Mannschaft, die auf dem Feld stand, bevor die Krise kam. Würde das nicht möglich sein, dann haben wir einen kleinen Kader mit John Bryant und Brandon Thomas, die noch in Deutschland sind. Würden dann Alan Pjanic, der gespielt hat, Bjarne Krauser, der erste Liga gespielt hat, aufs Feld stellen können. Und dann haben wir noch ein paar Doppellizenzler. Also dann würde es schon ein bisschen anders aussehen.
Mhm. Was meinst du, was der richtige Weg wäre? Also bei Bayreuth klang das ja wirklich so, dass man, also Karl Steiner gesagt hat, das ist Quatsch, aber also wie eine Art Weigerung, das überhaupt fortzuführen. Das wäre aus Gießener Sicht nicht der Fall. Ihr würdet da irgendeine Mannschaft schon hinstellen.
Eine komplette Weigerung, nee, würden wir jetzt im Augenblick nicht zustimmen. Denn wie gesagt, wir haben diese Aussagen auch der Amerikaner. Ich glaube aber, dass die Liga an sich vorangehen muss. Zum einen, wie sie weiter entscheidet, zum anderen auch, ob man hier noch von einem sportlichen Absteiger dann sprechen kann. Also das ist ja eine Sache, die gerade die Mannschaften betrifft, die viele Amerikaner oder viele Abgänge hatten und die es jetzt nicht mehr schaffen, ihre Mannschaft komplett aufs Feld zu stellen. Kann man dann davon ausgehen, dass eine Mannschaft dann absteigt, weil sie sich wirtschaftlich gerettet hat, aber dann sportlich nicht mehr die Liga halten kann. Denn eins müssen wir ja auch verstehen, wir versuchen ja alle nicht nur über diese Saison zu kommen, über den Sommer jetzt, wo wir im Endeffekt bis jetzt keine Maßnahmen haben, aber wir müssen ja auch für nächste Saison planen.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal nachverpflichten müssten, nochmal 5, 6 Spieler wieder unter Vertrag nehmen, würde das natürlich auch finanziell für kleinere Vereine nochmal ein riesen Aufwand sein. Von daher muss die BBL festlegen, wie die Saison weiter gespielt wird, ob es einen sportlichen Absteiger gibt, denn dann können wir auch reagieren und unsere Mannschaft aufstellen.
Es gab ja den Gedankenansatz, dann mit 19 Mannschaften zu spielen, also die beiden Aufsteiger dazu zu holen für die kommende Saison. Das würde auch bedeuten, dass insbesondere für die kleineren Mannschaften, für die Heimspiele ja besonders wichtig sind, noch mehr Partien hätten als in dieser Saison. Unabhängig davon, dass natürlich der Spielplan dann irgendwo komplett eskalieren würde. Aber eventuell wäre das auch ein Ansatz, der vielleicht mal durchdiskutiert wird, dass man da alle zusammenholt und dann eine Liga macht mit 19 Teams.
Sicherlich. Ich glaube, die Pro A hat ja schon gesagt, dass sie auf jeden Fall Aufsteiger haben wird und ihre Anzahl an Mannschaften erhöhen wird.
Mhm.
Bei uns ist es bis jetzt klar, glaube ich, dass Chemnitz wohl als Aufsteiger feststeht. Frage ist natürlich dann wieder Lizenzierung und so weiter, aber das wird wohl so sein. Bis jetzt hat die BBL sich nicht geäußert, inwieweit man einen Absteiger festlegt oder ob man mit dem Absteiger spielt. Das heißt, für die kleinen Vereine mit Sicherheit wäre das ein kleines Plus, noch ein Heimspiel mehr oder 2 Heimspiele mehr auszutragen. Zum anderen hast du es angesprochen. Ich glaube, man muss auch hier eine gewisse Rücksicht auf die Top-Vereine nehmen. Also das Euroleague-Programm, das sie dieses Jahr abgespult haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, ist schon beinhart. Also so viele Doppelspieltage auch in der Euroleague zehren schon ganz schön an den Mannschaften. Das hat man dann auch gemerkt, teilweise, wenn die Ligaspiele am Wochenende waren. Also das ist eine Sache, wo alle in ein Boot gehören. Und ich glaube, das ist etwas, was auch im Augenblick noch ein bisschen auseinanderfährt. Die Top-Vereine, die europäisch spielen und die kleineren Vereine in der Liga. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir den Basketballsport in Deutschland erhalten. Und da kommt es auch auf die kleinen Vereine an, auf die Traditionsvereine an. Und deswegen wollen wir nächstes Jahr nicht eine Liga spielen mit 10 Mannschaften, weil wir 7 Mannschaften haben, die diese Auflagen nicht mehr erreichen können.
Genau.
Also das heißt schon, dass wir da als BBL, als Gemeinschaft die richtige Lösung finden müssen.
Wie geht's dir so dabei bei dieser Aufgabe? Ich meine, du bist ja in dem Sinne nicht der geborene oder Sportdirektor, sage ich mal. Also nicht, dass ich dir die Aufgabe nicht zutrauen würde, aber du bist halt Trainer, Spieler gewesen bisher. Wie geht's dir damit? Also wie fühlt sich das an, in dieser Situation vor allen Dingen so viele Krisengespräche führen zu müssen und mit so viel negativen Emotionen einfach auch klarkommen zu müssen?
Ja, Sportdirektor, dieser Ansatz an meiner Personalbeschreibung hier als Geschäftsführer und Sportdirektor ist jetzt so, der Sportdirektor können wir mal ein bisschen nach hinten schieben. Mhm. Das ist im Augenblick ja eigentlich nur Krisenmanagement, auch mit den Spielern. Von Vorteil für mich natürlich, dass ich jahrelang als Trainer auch solche Situationen schon bewältigen musste. Also ich war in Bonn und musste einen Patrick Ewing Jr. nach Hause schicken.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer. Also da musste ich schon mal Verträge auflösen. Das ist in Bonn passiert, das ist in Bayreuth passiert. Das heißt, diese Gespräche mit den Spielern ist eigentlich jetzt nicht etwas, was total neu ist und was man nicht schon mal gemacht hat. Vielmehr ist es die Zahlenwälzerei und plötzlich Kurzarbeitergeld. Wer hat sich schon mal mit Kurzarbeitergeld beschäftigt? Selbst die Fachleute, die hier sitzen, schlackern mit den Ohren und sagen, oh je, dass da alles auf uns zukommt, da muss man ja Berechnungen machen, wie viel dann 50%, 100% und wie weit und Zuschläge. Also das ist ein Feld, wo man sich mit Sicherheit erstmal ein bisschen reinarbeiten muss. Aber bin ich halt ins kalte Wasser geworfen worden und jetzt muss ich mich halt freischwimmen. Und ich denke mal, wenn man so eine Phase am Anfang direkt vor die Füße geworfen bekommt und die besteht, dann hat man schon mal so die Feuertaufe.
Ja, in jedem Fall. Also vom Timing her natürlich nicht gut gelaufen, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Menschen mit extremen Problemen gerade momentan.
Ja.
Also ich wüsste gar nicht, wer jetzt da massiv von profitiert, die mit der momentanen Situation da so positiv klarkommen müssen. Wie ist denn so die Resonanz, vielleicht solche, Charity-Sachen zu machen? Also wir haben ja beim MBC sowas gesehen, die versuchen, über eine Art Crowdfunding zu finanzieren. Wir haben bei Ulm eine Aktion gesehen, die Fans dazu aufrufen, ihre Saisontickets zu behalten beziehungsweise nicht teilweise zurückerstatten zu lassen. Gibt es da ähnliche Ansätze in Gießen? Gibt es da auch vielleicht vom Fanclub oder irgendwelche Geschichten, was man da auf die Beine stellen kann?
Das ist alles in Arbeit sozusagen. Wir haben natürlich auch hier versuchen wir, so viel wie möglich Kontakt mit unseren Sponsoren zu halten. Das ist natürlich jetzt auch wieder, haben wir schon besprochen, mit nur per Telefon geht und nicht in persönlichen Gesprächen. Ich hatte die ersten 2-3 Wochen hier bestimmt 10 bis 15 Termine außerhalb des Offices bei Sponsoren. Die sind alle weggebrochen. Keiner möchte mich mehr sehen, aufgrund des Coronaviruses, persönlich sehen. So heißt das, dass es wieder alles über die Telefonate geht. Natürlich sind wir in ständigem Kontakt mit unseren Sponsoren. Wir haben ja so ein bisschen Glück gehabt, wenn man das so sagen kann, mit nur noch 4 Heimspielen. Das heißt, andere Vereine trifft es ja extrem hart in Heimspiele. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen, das lassen wir einfach so an den Tisch fallen, sondern wir versuchen auch hier offensiv heranzugehen, mit jedem zu sprechen, mit Dauerkarteninhabern, mit Sponsoren, mit Einzeltickets, die schon verkauft waren für das Spiel gegen Bamberg, um dort dann auch möglichst eine Lösung zu finden, die von beiden Seiten akzeptabel ist. Zum anderen haben wir so, wir nennen es rotes Brett, angelegt an das schwarze Brett, eine Verknüpfung für unsere Sponsoren, dass die auch untereinander interaktiv sein können, wer was braucht von wem, gibt es da Möglichkeiten, sich untereinander zu helfen. Da gab es ein Hilfsprojekt vom TV Hüttenberg, von den Handballern, die hier in der Region sind, dass man hilfsbedürftigen Menschen die unterstützt beim Einkauf, bei allem, was sie benötigen. Da haben wir einen Anruf aus Australien bekommen von der Frau, die in Australien ist und ihre Mutter, die demenzkrank ist, in Frankfurt sitzt. Das haben wir dann vermittelt, dass wir dieser Frau dann beim Einkaufen geholfen hat. Also wir sind auch in Charity-Sachen, auch in Sachen, wo man den Leuten, die im Augenblick sehr viele Probleme haben, die zu unterstützen, ist auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, der wir uns gewidmet haben.
Ja, diese Solidarität, die ist ja durchaus an der einen oder anderen Stelle spürbar, dass da was zusammenwächst, beziehungsweise Dinge passieren, die vielleicht auch über diese seltsame Virenzeit hinaus Bestand haben werden, weil in der Not verbindet ja doch das ein oder andere. Ja, Mike, eine extrem schwierige Phase, dazu ja sowieso das Gießener Projekt sportlich gesehen und auch eben hinter den Kulissen mit dem Rücktritt, kann man das sagen, von deinem Vorgänger, von Heiko Schellberg. Sehr, sehr viel Unruhe. Kam das denn dann, als du zum Verein gestoßen bist, kannst du die Reaktion vielleicht auch mal kurz beschreiben? Also war das so ein bisschen, okay, jetzt, bevor jetzt Corona kam, jetzt haben wir das alles wieder in ruhigerem Fahrwasser, jetzt kommt einer, der ein bisschen Plan hat von dem, was in der BBL so passiert. Ist da so ein bisschen Ruhe eingekehrt?
Ich glaube, dass bis jetzt da noch nicht so richtig Ruhe eingekehrt ist. Ganz einfach, weil dieser Übergang nur sehr kurzfristig war. Im Spiel gegen Frankfurt wurde Heiko Schellberg noch verabschiedet. Meine Vorstellung sollte dann im Spiel gegen Bamberg sein, das ist schon ausgefallen. Also ich konnte mich jetzt auch noch nicht gar nicht so richtig mit den Gesellschaftern hier austauschen. Wie gesagt, das geht alles nur per Telefon, aber das ist nicht der richtige Weg. Das muss im persönlichen Gespräch sein. Von daher hat dieser Coronavirus uns wirklich überrollt. Klar ist aber, dass im sportlichen Bereich hier in Gießen jetzt natürlich ein bisschen mehr Kompetenz ist. Das ist damit gegeben mit meiner Person.
Die unbestritten der Fall, ganz klar.
In diesem Fall konnte ich mich ja aber noch nicht so einbringen, wie das vielleicht dann am Anfang der nächsten Saison sein wird. Wie gesagt, von daher, es hat sich jetzt alles ein wenig beruhigt, aber ich glaube, der Hauptpart, warum es sich beruhigt hat, ist einfach dieser Coronavirus und weil jetzt alle Leute einfach auf ihr etwas anderes schauen, auf den Coronavirus, auf ihre eigenen Probleme und alle Mittelständler, die hier im Kreis sind oder in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, die haben ihre eigenen Probleme im Augenblick und deswegen rückt das alles so ein bisschen in den Hintergrund. Jeder guckt erstmal auf sein eigenes Geschäft, auf seinen eigenen Laden, dass der über die Runden kommt und somit, wie gesagt, ist Ruhe eingekehrt, aber ich glaube, die Ruhe ist eher eingekehrt aufgrund der Situation auf der Welt im Augenblick.
Ja, trügerische Ruhe, wenn man das so sagen darf. Die Verhandlungen mit den Sponsoren dann auch in der kommenden Saison, das wird ja alles ja vielleicht doch ein bisschen anders ablaufen. Andererseits, wenn man von vielen Seiten es hört, soll es da auch ja Solidaritätsgeschichten geben und irgendwelche Maßnahmen, damit eben auch solche Sachen wieder fortgeführt werden können. Selbst ein Lionel Messi, die Profis des FC Barcelona verzichten auf 70% ihres Gehalts. Das heißt, Messi verdient nur noch 5 Millionen im Monat ab sofort.
Ja. Der kriegt bestimmt auch noch Kurzarbeitergeld.
Ja, sein Vater ist ja da im Hintergrund tätig, der wird schon diverse Steuer- und Finanzlücken gefunden haben. Ja, eine wilde Zeit, Mike. Und ja, wir hatten eigentlich gehofft, weil du warst ja bei uns im Podcast, als du noch mit Verlaub auf Arbeitssuche warst, dann macht's Klingeling, Mike wieder zurück in der BBL. Dann ging's schnell. War das...
Ja.
haben wir da was mit zu tun? Haben die sich da gemeldet, weil die das gehört haben? Nee, oder?
Na, muss ich nochmal nachhören, ob das so war. Das könnte ja sein. Also,
weil,
seid ihr meine Agenten und kriegt eine Provision.
Ja, das wollte ich jetzt gar nicht so laut sagen.
Ah, okay. Verstehe ich.
Weil uns geht es ja auch nicht so gut, Mike. Ja. Ne? Wir haben ja auch Probleme.
Es war extrem überraschend, wie gesagt, dass der Verein plötzlich auf mich zukam und dass dann auch innerhalb von ein paar Tagen mehr oder weniger das Interesse von beiden Seiten bestand, dass man sich da zusammengesetzt hat und für mich eine interessante Aufgabe, so in meinem Portfolio jetzt mal Trainer, also Spieler, Trainer, jetzt GM und Sportdirektor ist mal eine ganz neue Situation für mich, aber ich glaube auch eine Zukunftsperspektive für mich und von daher habe ich auch nicht lange überlegt, das passt so richtig rein in die Situation und ich war jetzt mal in der Osthalle auch noch auf dem Parkett vor 50.000 Jahren, da hatte ich auch ein bisschen gespielt in Gießen, von daher ist das alles auch so ein bisschen, was sich dann wieder zusammenfindet.
Und dein Sohn, der ist ja Spieleragent, der wird dir natürlich dann jetzt die super Spieler einfach so, ne? Das geht ja jetzt auf ganz kleinem Dienst weg. Papa, guck mal hier, ich hab da einen.
Das können wir jetzt so machen wie manche andere Vereine. Wir verpflichten jetzt nur von einem Agenten. Nee, das werden wir nicht machen. das ist aber natürlich eine Hilfe auf jeden Fall. Also das kommt ja auch dazu, dass man nicht nur die Spieler von dieser Agentur hat, sondern die Agentur hat ja einen großen Pool an Spielern. Mhm. Das heißt, wenn du irgendeinen Spieler suchst, werde ich auf jeden Fall einen Spieler finden, der mit dieser Agentur verbunden ist, um so auch Informationen, Hintergrundinformationen zu bekommen. Das ist ja was, was das Netzwerk dann ausmacht. Genau. Zu sagen, hör zu, wir haben einen Spieler, der ist aber bei Agent XY, aber der hat im College mit unserem Spieler zusammengespielt. Also fragen wir unseren Spieler und der kann mir sagen, der Coach ist da und so weiter. Also dieses Netzwerk ist für mich fast noch viel, viel wichtiger, weil du einfach an Informationen rankommst, die du sonst nur so sehr, sehr schwer bekommst.
Also hat Sohnemann Kevin auch die Korken knallen lassen, als Papa Sportdirektor wurde. Aber so soll es ja sein. Ich meine, ich finde das ja super. Ja, Mike, dann wollen wir dich wieder entlassen ins, ich hoffe, nicht ganz so krisenträchtige Dienstagsgeschäft. Vielleicht kommt ja noch. Und alles, was morgen auf den Tisch kommt, ist eh April-Scherz. Also das, da gar nicht drauf achten.
Das sagst du jetzt so einfach, okay, ja. Dann muss man gucken, was auf meinem Terminkalender steht.
Mike, eine abschließende Frage von mir noch. Momentan werden ja sehr viele klassische Spiele gezeigt beim Magenta Sport, aber die Sportschau hat ein Basketballspiel gezeigt, beziehungsweise gestreamt vor kurzem. Du weißt wahrscheinlich, worum es geht und hast es mitbekommen.
Ja.
Hast du es geschafft?
Lief so einer rum, der hat ein weißes T-Shirt unten drunter
gehabt. Der hat ein weißes T-Shirt
gehabt. Nein.
Ja. Körny schaut. Du weißt, um was es geht, Körny.
Ja, ich wollte das vorhin schon an. Es war dann, ich vermute, das EM-Finale von 93.
Das ist richtig.
Aber.
Kommentiert von Fritz von Thurn und Taxis, muss man Fritz an der Stelle auch festhalten. Ja. Also wirklich ein Medienrecht, ein mediengeschichtliches Dokument, das da lief.
Ja. Und der Typ, der ganz wild in der vierten Reihe von unten mit den Armen wedelt, das war ich. Aber das fiel nicht so auf.
Das habe ich jetzt nicht gesehen.
Aber weißt du was, Mike, die Sache mit dem T-Shirt, ne? Das habe ich mir schon überlegt, als du nach Gießen kamst, mach das doch zum Marketing-Tool da. Also verkauf doch Gießener Trikots mit so einem weißen Shirt drunter, so als Mike Koch im Retro-Shirt.
Ja, in der augenblicklichen Situation muss man alles in Betracht ziehen, auf jeden Fall.
Bist du jemals gefragt worden, warum du diese T-Shirts unterm Trikot trägst?
Ja, des Öfteren schon mal, klar, das ist ja kein Problem. Das war einfach wegen dem Schweiß und dass man sich auch mit dem Ärmel nochmal... Ich war kein Stirnbandträger und auch kein Schweißbandträger. Und mit dem Ärmel konnte man sich schnell nochmal übers Gesicht wischen und die Sicht wieder freimachen. Das war da so ein Grund dafür. Ja. Also, und zu unserem Freund Fritz von Zone und Taxis noch kurz. Also ich glaube, wenn man das Spiel dann sieht und den Kommentar von ihm sieht, er macht uns schon zum Europameister vor dem letzten Wurf. Und so weit war der letzte Wurf noch nicht vorbei.
Das ist Wahnsinn.
Das muss man ehrlich zugeben.
Ja, ja.
Der dribbelt an der Mittellinie und da brüllt er schon, Deutscher ist Europameister und der Ball geht Richtung Korb. Und da hat nicht viel gefehlt, sage ich mal so.
Ja, ich fand auch die Einschätzung vorher super, dass er gesagt hat, so leicht favorisierte Russen und man muss mal schauen und so weiter. Also es ist super spannend zu sehen. Und ich glaube, die Style-Punkte oder Style-König ist, glaube ich, trotzdem Henning Harnisch vom Auftritt her. Also trotz T-Shirt und so weiter. Aber es ist super zu sehen. Wie oft hast du das denn schon gesehen seit damals? Oder ist das jetzt, wenn das jetzt nochmal läuft, denkst du dir, ah cool, da schaue ich jetzt wieder rein? Oder auf YouTube gibt es ja auch Mitschnitte, aber nicht den deutschen. Wie ist das so bei dir?
Also ich habe jetzt am Wochenende nicht das komplette Spiel gesehen. Ich habe die letzten 10 Minuten so gesehen, weil ich im Endeffekt ist nicht in- und auswendig kenne, das Spiel, weil das ganz einfach so lange her ist, dass du viele Eindrücke gar nicht mehr im Kopf hast. Also die letzten Minuten natürlich, den letzten Wurf und die Sache, wo Kai zum Korb zieht, legt den auf Chris ab, der dankt ihn rein, and one, das ist and alles one. Da. Wahnsinn. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was war denn in der ersten Halbzeit, wie lief das Spiel in der ersten Halbzeit? Sorry, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nicht mal sagen, ob wir mit 5 vorne waren, mit 5 hinten waren oder ob die Russen vorne waren. Habe ich keine Ahnung. Das sind einfach zu viele Spiele.
35-38 zur Halbzeit.
Ja. Also wenn mich einer gefragt hätte, wie stand es zur Halbzeit, hätte ich euch nicht mehr sagen können.
Wahnsinn. Die auch einfach, nicht live einfach, im Fernsehen lief, also, muss man auch sagen.
Ja, genau. Und auch noch dazu sagen.
Das heißt, das nicht live?
Nein, die sind später eingestiegen.
Ich glaube nur dann später erst eingestiegen, ja.
Ach komm. Ja. Irgendwie war es nach der Tagesschau oder sowas, naja.
Also zweimal
20. Ja, noch eine Aktion.
Ja.
Es gab ja noch eine Aktion, dass vor dem Endspiel dann bei irgendeinem, ich glaube es war, ich darf ja keine Schleichwerbung machen, bei irgendeinem Laden konnte man dann ein Ticket kaufen und hat ein zweites umsonst gekriegt, damit die Halle voll wird für das Endspiel.
Ja, das war nicht einfach auf Anhieb ausverkauft. Geheimnis vielleicht noch, ich habe es schon mal im Podcast vor Urzeiten erzählt, Mike, du weißt es vielleicht nicht, Chris Welp hat mir 3-4 Stunden nach dem Spiel im Interview gestanden, es war kein And-One, der Russe hat nicht gefoult.
Ja, der Schiedsrichter, wer der Schiedsrichter pfeift, ist es faul, ganz einfach.
Absolut. Aber wir können heute den Russen das sagen, es war kein And One. Ich habe extra den Satz dafür. Eto Bil Nikito i Odin, liebe Russen. Ja, es war kein And One.
Ich meine, damals gab es auch nur 2 Schiris. Also vielleicht war das auch mit ein Grund, warum das dann später eingeführt wurde, dass dann noch ein Dritter dazu kam.
Vor allen Dingen die Schiedsrichter, das ist das Schöne bei der Geschichte, der Schiedsrichter war Pizilkas, das weiß ich zufällig, weil der war Grieche, den habe ich in der griechischen Liga später Pizilkas, dann auch öfters gesehen.
Und Betancourt.
Pizilkas und das andere waren Spanier. Mhm. Also das waren die 2 Schiedsrichter, wir haben die Spanier im Achtelfinale rausgeschmissen, die Griechen im Halbfinale rausgeschmissen und die beiden haben gepfiffen.
Wow.
Sollte uns das was sagen? Keine Ahnung.
Die Fieber.
Eieiei. Ja, am Ende sicherlich das legendärste Finish der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte. Also, naja, gut, 2001 war natürlich auch legendär in der anderen Richtung dann. Aber trotz alledem natürlich eine überragende Erinnerung nach wie vor, Mike.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man schaut sich das immer wieder gerne an und
schon Gänsehaut trotzdem
sieht dann auch, noch, oder? Auch wenn man sieht dann auch Chris, und das ist halt echt schade. Wir haben uns ja dann auch nochmal getroffen mit den mit der Mannschaft die letzten Jahre und man schaut sich das immer wieder an und dann ist Chris nicht dabei. Ja, das tut dann auch schon ein bisschen weh. Andererseits müssen wir die Zeit jetzt auch nutzen. Ich meine, wir werden auch alle ein bisschen älter. Jetzt sind wir noch nicht in dem Alter, wo wir sagen können, dass jetzt da eine Fluktuation startet. Aber je öfter wir uns treffen können, das ist einfach so. Es ist ein Riesenspaß, es ist eine tolle Gemeinschaft gewesen, eine Riesentruppe und so ein Erfolg, den gibt es halt nicht alle 10 Jahre, den gibt es wahrscheinlich alle 100 Jahre und deswegen sollten wir auch immer möglichst oft uns treffen und das nochmal austauschen, weil das ist schon was Besonderes.
Ja, die meisten sind ja noch in Deutschland. Ich glaube, Kai Nürnberger ist in den USA, oder?
Ja, der war aber auch, wir haben uns ja zum 26-jährigen Jubiläum nochmal getroffen, der war dann auch aus Amerika hier rüber geflogen. Ja. Der ein oder andere fehlt immer mal, aber Mike Jekyll zum Beispiel, der ist in Kanada, Kai ist in Amerika, Sascha Hupenmann war ja nicht dabei, aber Jens Kujawa war da. Ja, die anderen sind eigentlich alle in Deutschland, das kriegt man schon zusammen irgendwie.
Ja, Mike Jekyll ist ja, der arbeitet ja auf einer kanadischen Polizeistation da irgendwie und sortiert die Akten oder was?
Den müsste man wirklich mal.
Der All-Time BBL-Scorer.
Ja. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, keine Ahnung. Ich dachte anfangs, dass er mit seiner Frau auch da so ein kleines Hotel hatte. Aha. Aber wie gesagt, das kann möglich sein, aber kann ich jetzt nicht bestätigen.
Ich habe das irgendwie mal gehört, dass der auf irgendeiner Polizeistation Akten frisst. Aber gut, er bleibt uns trotzdem in hervorragender Erinnerung.
Auf jeden
Fall. Keine Frage. So, Mike, dann jetzt aber tatsächlich alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Es kommen wieder bessere Zeiten, das wissen wir. Wir wissen nur nicht genau wann. Und bis dahin halten wir alle zusammen Augen zu und durch.
Alles klar. Ich danke euch. Bleibt gesund. Und nochmal auch an alle, die jetzt gerade unser Land am Leben erhalten. Krankenschwestern, Polizei und so weiter und so weiter. Kassiererinnen, vielen Dank dafür, denn wir haben es alle schwer genug und die haben es noch viel schwerer.
Absolut. Großer Applaus an die alle.
Das hat Sandy sofort was parat, hervorragend. Ja, danke Mike, gute Zeit.
Danke euch, bleibt gesund.
Cheers, du auch.
Danke, ciao. Auch so.
Danke, ciao.
So, ja. Schwierig für so einen Sportdirektor jetzt, das ist wohl wahr.
Ja, klar. Bin mal gespannt, haben wir jetzt gar nicht so wirklich drüber gesprochen, aber was die Lizenz Vorgaben betrifft, das hat er ja so indirekt angesprochen, ob die halt bei den 3 Mille bleiben oder nicht, ob du da ein bisschen, weil es wird ja selbst die NBA wahrscheinlich treffen, dass die den Salary Cap runterschrauben müssen, weil die Einnahmen einfach geringer sind, ungeplanterweise. Und ich glaube schon, das könnte auch kommen, aber das ist jetzt reine Theorie von mir.
Ja, oder sowas wie dieser Nachweis des Eigenkapitals oder sowas irgendwie, das sind sicherlich auch Dinge, so Stellschrauben, die sicherlich irgendwann mal angewendet werden müssen, um die Teams halbwegs im Fahrwasser zu halten. Aber
wichtig ist einfach nur,
darüber können wir erst reden, wenn es dann tatsächlich soweit ist.
Absolut, ja. Also es wird einfach darum gehen, glaube ich, irgendwann an einem gewissen Punkt, dass der Spielbetrieb einfach wieder aufgenommen werden kann, wie auch, und dass es da halt einfach ein bisschen nicht diese ja, dass jedem halt ein bisschen entgegengekommen wird. Also gerade, wie Mike gesagt hat, die kleinen Teams, die jetzt vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben, sofort wieder so ein Team auf die Beine zu stellen. Also da bin ich auch gespannt, ob das eine Art oder noch die Zwei-Klassen-Gesellschaft oder Drei-Klassen-Gesellschaft noch größer sein wird. Aber alles nur Kaffeesudleserei, ich weiß nicht.
Ich muss einmal kurz strollern.
Was ist das denn? Ich glaube, das lasse ich drin, liebe Abdis. Ich sehe hier jetzt Körnis Arbeitszimmer via FaceTime. Was können wir erkennen? Es steht ein uralter Leitz-Ordner ganz links. Dann steht ein blauer Ordner und zwei magentafarbene Ordner, würde ich gerade sagen. Das könnte man. Vielleicht ist das wirklich nur seine Telekom-Abrechnung. Das war natürlich sehr konsequent. Und dann steht ganz rechts in diesem Regal etwas Undefinierbares. Okay, Körni, du musst mir jetzt erklären, ich habe gerade für die Abdis dein Arbeitszimmer kommentiert. Was ist in diesem extrem alten Leitz-Ordner rechts hinter dir? Also jetzt links von dir, ganz links?
Ja, die Sache ist die, dass das Regal hinter mir,
ja,
das gehört zu meiner Frau.
Ach, okay.
Ja, ja. Also da bin ich raus aus der Sache.
Ich habe schon überlegt, ob die zwei magentafarbenen Ordner vielleicht deine Telekom-Abrechnungen sind. Die wirklich sehr dick sind, diese Ordner.
Ja, ich kann Folgendes sagen. Ich besitze noch einen Aktenordner. Ich habe ansonsten alles digital.
Wow. Mhm. Du bist so ein Early Adopter auch immer, gell?
Ich bin ja, genau. Papierloses Büro ist immer so mein ganz großes Ziel gewesen. Und ich bin relativ weit damit. Also sowas wie so Aktenordner und alles so sammeln, das ist überhaupt nicht meins. Also bei mir muss am liebsten alles clean sein und digital sein. Hm. So, wir haben noch, Xani, bevor ich es vergesse, ja, da kommt ja gleich noch der Niccolo Medi. Ne?
Ich hätte dich erinnert, ja. Ich war gestern begeisterter Zuseher bei deinem Instagram Live.
Ja.
Und durfte auch eine Frage stellen, was mich sehr gefreut hat. Die Antwort war auch cool von ihm. Also, beziehungsweise muss man sagen, unfassbar, was der Kerl für ein Deutsch spricht.
Ist das Wahnsinn oder was?
Ja, ich meine, er hat eine deutsche Frau und er meinte dann, sie sprechen 80-20 Deutsch-Italienisch zu Hause. Dann frage ich mich, wann sprechen sie denn Englisch?
Sie sprechen wohl kein Englisch. Ja. Sie sprechen entweder Deutsch oder Italienisch.
Genau. Ja, genau. Was jetzt insofern, er hat ja noch kein Kind. Spoiler.
Und ich dachte, er hätte schon ein Kind und deswegen sprechen sie Deutsch, damit das Kind, aber nee, er spricht ja wirklich fast akzentfrei.
Ja, akzentfrei nicht, ich finde, er hatte diesen charmanten italienischen Klang und vielleicht twittere ich noch die Reaktion, ich habe gescreenshottet, als du zum ersten Mal die Frage nach Bamberg gestellt hast. Das ist nur ein sehr unvorteilhafter Screenshot für dich, aber Niccolo Melli strahlt, weil da gehen die Mundwinkel gehen wirklich bis zu den Ohren, als du nur das Wort Bamberg sagst. Also war so, endlich kann ich über Bamberg sprechen.
Ja.
Und das war schon was ganz Besonderes. Und man wird es jetzt auch gleich hören, für alle, die es eben gestern noch nicht gesehen haben. Also heute ist Dienstag, am Montag lief die Insta-Live-Schalte. Mhm. Also ich bin da auch, ich glaube, so kurzweilig war das noch nie. Also obwohl da auch ein paar ernste Themen zu Beginn stehen.
Die und dann wird auch das große Geheimnis aufgelöst, was es mit Apalachia auf sich hat.
Das ist also dieses Team,
vielleicht
wird nicht müde.
Ich suche ja immer wieder, ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist von mir, aber dieses Instagram Live kommt ja ungefähr, also es kam jetzt bisher, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Mal, ich bin nicht ganz sicher, unregelmäßige Abstände. Und wer Lust hat von Spielern oder wie auch immer, das mit uns, mit mir in dem Fall zu machen, bei Instagram-Account von Magenta Sport, der kann sich gerne bei mir melden. Also ich suche immer und erreiche auch nicht immer alle, weil, keine Ahnung, vielleicht viele auch keine Lust haben, aber wer will und wer Lust hat und vor allen Dingen auch viel Zeit hat, der darf sich gerne bei mir melden und dann geht's los.
Ja,
wir halten das noch ein bisschen
auf. Wo melden? Also welcher Kanal? Also was gibt es da für Möglichkeiten?
Boah, dieser Unterton, den kenne ich leider zu gut. Ja. Also am idealsten wäre die E-Mail-Adresse natürlich abteilungbasketball@gmail.com. Aber mittlerweile, also von mir aus geht es auch über Körners Corner bei Instagram, da kann man mir eine Nachricht schicken.
Hm. Wow, ja.
Das ist zwar ein Account, der quasi im Dauerwinterschlaf ist, aber...
Aber ein sehr, also es lohnt sich drauf zu schauen, alleine wegen dieses einen Bildes. Hast du da keine Ahnung, was du da auf dem Kopf hast, falls das noch drauf ist, aber das ist ziemlich cool.
Ja, also wir haben das mitgeschnitten gestern und nageln das jetzt hier noch ran an unseren Podcast, um da nochmal, ich glaube gut 20 Minuten werden es sein, ich weiß es gar nicht
genau. Ja, irgendwie so.
Oder nochmal ein Ticken länger
Nico Lomelli zu hören. Also große Empfehlung nicht nur an alle Bamberger Fans, sondern ich glaube alle deutschen Basketballfans, die diese Phase so ein bisschen mitbekommen haben damals um dieses Team, Nico Lomelli, Brad Wanamaker auch noch, hat sich auch noch ein Jahr überschnitten, Darius Miller, Nikos Tsitsis, dann Causeur später noch. Ach, das war ganz, Daniel Theiss nicht zu vergessen, aber Jannis also Strelnieks. Es klingt wie ein europäisches All-Star-Lineup.
Ja. Gut, dann war es das schon von dieser Stelle, oder? Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass Xandi wieder irgendwann in dieser Woche ums Eck kommt und sagt, oh, wir könnten doch einen Sonderpodcast machen zum Thema.
Zum Thema, wir können nochmal Oldenburg-Ulm von 2017 schauen.
Ja, natürlich.
27 Punkte Rückstand. Und wer hat denn Barca getroffen?
Ricky Pauling.
Natürlich, mit legendärem Zander-Kommentar, der irgendwie bei jedem Buzzer vor Ort zu sein scheint.
Ja.
Und der auch heute übrigens Bayern Fenerbahce kommentieren wird.
So sieht's aus.
Ja. Hinweis auch war das von Felix Hilje, der meinte, das kann man doch auch nochmal rausziehen. Ja, wir werden da nochmal sowieso in Medias Res gehen, was die Klassiker betrifft, weil das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Dann kann es gut sein, dass wir dieses Spiel auch nochmal holen, weil das war wirklich ein sehr krasses Spiel. Also tough für alle Ulmer. Super zu schauen nochmal für alle Oldenburger. Aber dann kommt Ulm trotzdem ins Finale, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, das eine Spiel, das war das.
Das eine Spiel, das war es, ja. Jo, Xandi, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast,
nee, alles gut.
Fragen wir Nicolo Melli, wie es ihm geht.
Und genau, dann tacke ich das jetzt dran, beziehungsweise wir.
Und dann schauen wir weiter, wie es die nächsten Tage aussieht.
Gibt's jetzt, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, spiele ich jetzt Hawaii-Musik ein und dann kommt nochmal Nicolo? Oder wie machen wir das? Also jetzt rein, um mit
dem Du könntest jetzt die Hawaii-Musik einspielen und dann die Begrüßung, die ich an Nicolo richte, so drüber legen.
Boah, echt?
So Advanced Mixing.
Aber wenn wir das jetzt hören, dann sind doch alle Zuschauer gefühlt Zuhörer raus. Stimmt. Also das kille ich jetzt wieder. Dann mache ich lieber.
Ich könnte doch mal sowas machen.
Nochmal den Beginn. Oder jetzt geht's los.
Oder.
Ja.
Oder das.
Ja,
das Special mit Nicolo Melli.
Genau.
Und weil es auch noch NBA-Charakter hat, erst recht.
Ja, das stimmt, das passt.
Dann lassen wir es so sagen: Paris Athen auf Wiedersehen, gesund bleiben, zu Hause bleiben und. Viel Spaß mit Nicolo Melli.
Absolut.
Nicolo, ciao, grüß dich.
Grüß dich, wie geht's dir? Alles gut?
Es geht mir sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ich habe gerade schon den Zuschauern gesagt, wir können das ja auf Deutsch führen, dieses Interview, was großartig ist für uns.
Ich versuche meine Beste.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall Fehler machen, aber hoffentlich werdet ihr... Ich verstehe.
Na, ich weiß aus sehr, sehr guter Quelle, dass du hervorragendes Deutsch sprichst und du hast es ja auch schon bestätigt. Deine Frau ist Deutsche und deswegen, du hast schon mal gesagt, ihr sprecht sehr viel Deutsch auch daheim.
Ja, würde sagen 80-20%, so 80% Deutsch und 20% Italienisch. Wenn wir streiten, ich rede einfach nur Italienisch, aber das passiert selten. So.
Das passiert selten, ein Glück.
Ja.
Nicolo, die aller wichtigste Frage, wie geht es Zion Williamson?
Ja, stimmt. Zion ist ein super guter Jung. Ist nur 90 Jahre alt und ein riesiges Talent. Aber er ist überhaupt nicht arrogant und super nett. Und ich kann nur gut über ihn reden.
Du, ich wollte auch, das war auch eher als Spaß gemeint. Natürlich ist es wichtiger, wie es dir geht, wie es deiner Familie geht. Ihr seid in New Orleans?
Ja, wir sind hier, wir bleiben hier. Ja.
Das ist ja so ein Hotspot, ein Corona-Hotspot.
Ja, ja.
In den USA. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit einer Deutschen, die dort lebt auch. Und die Situation ist natürlich sehr, sehr schwierig für alle ja mittlerweile, aber für euch da auch besonders, weil es gibt viele Infizierte in der Stadt.
Laut den Nachrichten, 100% ist so. Ganz ehrlich, wir bleiben zu Hause die ganze Zeit. So, ich weiß nicht, wie die Situation so ist, weil wir sind zu Hause und wir sehen niemanden und wir machen gar nichts draußen. Wir gehen nur einkaufen und wir versuchen das einmal jede 2 Wochen zu machen. Und so ehrlich gesagt, ich weiß nicht viel von der Stadt. Ich habe mit dem Arzt von unserer Mannschaft geredet und er hat gesagt, dass die Situation im Krankenhaus ist schon schwierig, ist schon eine Ausnahme und ist eine Ausnahmesituation. So, ja, ist die einzige Sache, die wir machen können, ist zu Hause bleiben. Und ja, und wir sind hier und so ein bisschen langweilig, ganz ehrlich. Aber ja, wenn du denkst an die Leute, die im Krankenhaus sind, die krank sind und die auch sterben leider, ist ja, wir haben trotzdem Glück.
Ja, das ist richtig. Positive, gute Einstellung. Machst du irgendwas daheim, um dich fit zu halten?
Ja, ich versuche, aber es ist echt schwierig. Aber ich versuche jeden Tag mindestens 2 Stunden zu machen, ein bisschen Fitness in eine. Wir hatten ein Gästezimmer hier und wir haben das Bett weggemacht und ein Fahrrad gekauft, damit er ein bisschen fit bleiben kann. Weil wir wissen auch gar nicht, wenn die Saison wieder geht. So, ich muss fit bleiben, auch wenn, ehrlich gesagt, wir nicht super viel Platz haben. Aber okay.
Jetzt kommt ja auch noch hinzu, dass deine Heimat in Italien, Reggio Emilia, ist ja auch ein Hotspot. Also das ist sozusagen das Epizentrum. Wie geht es da deiner Familie? Wie ist der Kontakt? Wie ist die Situation bei denen?
So, meine Familie glücklicherweise geht gut und ich bin echt froh, natürlich. Aber ich kenne leider viele Geschichten von Freunden, Leute und Bekannte, die entweder positiv sind oder im Krankenhaus sind oder im Krankenhaus arbeiten. Und es ist schon krass. Aber deswegen sind wir auch hier geblieben, weil was können wir zu Hause machen? Können wir gar nichts machen. So, wir sind hier und ja, natürlich, ich rede jeden Tag und ein paar Mal pro Tag mit meiner Familie und ich versuche Kontakte mit all meinen Freunden zu halten, zu haben. Und ja, es ist schwierig, aber ja, es ist so.
Die Zeit wird vorbeigehen, hoffentlich. Die USA werden so ein bisschen kritisiert wegen Präsident Trump und allem, dass sie zu spät reagiert haben auf die ganze Situation. Ist das auch so ein bisschen die Meinung, wenn du dich so umhörst bei euch da? Ist das irgendwie, gibt es da böse Stimmen, die sagen, wir sind so ein bisschen hinten dran, wir sind zu spät dran?
So, ich bin kein Experte. So, ich folge, was die Experten sagen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie in 2020, wo wir einfach diese Live-Instagram machen können oder FaceTime haben und so und alle die Nachricht brauchen 2 Sekunden, die Reise um die Welt zu machen. Ich kann nicht verstehen, warum alle die Länder, weißt du, einfach sofort alle Lockdown machen, weil sie haben schon gesehen, was dieser Virus machen kann. Mhm. Und das kann ich nicht verstehen. Aber ich bin kein Präsident, glücklicherweise. Ich bin nur ein Basketballspieler. So, ich folge, was die Autorität sagen. Und ja, wir haben, ehrlich gesagt, wir haben die Quarantäne ein bisschen früher angefangen, weil wir schon gesehen haben, was in Italien passiert ist. No. So, wir waren zu Hause und wir haben die ganzen Leute auf der Straße gesehen. Wir haben gedacht, mein Gott, was ist das? Aber jetzt ist so, jetzt in New Orleans ist in Lockdown. An der Straße gibt es fast keine Autos mehr. Und ja, es ist schon komisch, eine komische Situation.
Ja. Also man kann sich das in New Orleans gar nicht vorstellen, dass da keiner auf der Straße ist, weil da ist immer so viel los.
Ja.
Das ist so viel Tourismus. Ich war mal da vor 2, 3 Jahren und es war wirklich ein einziges Gewusel. Also sensationell. Wie ist es dir denn bisher ergangen? Wie gefällt dir so das Leben in New Orleans oder auch mit der Mannschaft? Ist es so, wie es du dir vorgestellt hast?
Nee, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor die Mannschaft, weil Ich habe viele Geschichten von gekannt von Lockerums und so, was mit den Rookies passiert und so. Aber es war wirklich super, super einfach. Meine Mitspieler sind einfach gute Menschen, so, und auch natürlich gute Spieler. Und mit der Stadt am Anfang, ehrlich gesagt, wir haben New Orleans war nicht so schön für uns, ganz ehrlich, weil wir waren hier im Sommer und hier ist einfach
sehr warm.
Super warm. Oh mein Gott, kannst du nicht draußen bleiben und spazieren gehen, kannst du nichts. Aber dann haben wir die Stadt ein bisschen besser gekannt und jetzt sie gefällt uns echt viel. Ja, so wir sind ehrlich gesagt glücklich, dass wir in New Orleans gekommen sind.
Das Essen ist hervorragend, oder? Das muss doch für dich als Italiener auch wichtig sein. Dieses ganze Food da unten, diese Südküche, Cajun Food, ist doch hervorragend.
Ja, ganz ehrlich, ist ein bisschen zu schwer für meinen Geschmack. Aber ja, es ist Besonderes. Und jeden Abend können wir, wenn wir wollten, ein neues Restaurant probieren. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten hier in der Stadt. Also es ist schon eine gute Stadt, ja.
Wie war das so in der Mannschaft, wenn sich so viel auf einen Spieler konzentriert? Jetzt in der Saison alle nur darauf gewartet, dass dieser Zion Williamson endlich spielt. War das für euch ein Problem, dass ihr gesagt habt, wir sind auch noch da, wir sind auch ein Team, auch ohne den Kerl?
Alle sagen, dass die NBA ist eine Spielerliga. So, die Spieler sind super wichtig und jede Mannschaft hat die Superstars. Okay, und unsere ist natürlich Zion. Und für uns war nie ein Problem, ehrlich gesagt. Es war nie ein Problem. Ganz ehrlich, am Anfang der Saison waren wir nicht so gut. Wir hatten, glaube ich, 7 Niederlagen in Folge gehabt. Und das war schon eine schwierige Zeit. Aber nee, mit Zion, und wie gesagt, Zion ist wirklich ein guter Jung. Und wirklich für uns, natürlich hat uns danach echt geholfen, weil er ist ein riesiges Talent, super guter Spieler. Aber nee, wir hatten nie den Druck gefühlt, nee.
Zu deiner Bamberger Zeit noch, wir diskutieren natürlich viel bei uns bei Magenta Sport, auch in unserem Podcast immer wieder über die alten Zeiten bei Bamberg und über diesen Wechsel, den der Verein jetzt genommen hat, jetzt zu einem nur noch Champions League Team. Also wir vermissen das alte Bamberg so ein bisschen. Vermisst du es auch, beziehungsweise die Teamkollegen von damals siehst du ja sehr häufig, die spielen ja auch alle in der NBA, aber vermisst du so ein bisschen diese Zeit von damals, diese Stimmung und dieses Besondere?
Bamberg war und ist und wird immer besonders für mich sein. Die 2 Jahre, die wir in Bamberg gehabt haben, waren einfach unvergesslich. Also es war wirklich unglaublich, was wir erfahren haben. Es war wirklich super, super schön. Natürlich tut mir ein bisschen leid für Bamberg gerade, was sie machen. Aber ganz ehrlich, die 2. Saison war ein bisschen eine Ausnahme. Was wir gemacht haben, es ist nicht so normal. So normal. Wir waren fast im Playoff in Euroliga das letzte Jahr. Und wir haben auch viele Pokal gewonnen. Aber was wirklich besonders da war, waren die Beziehungen, die wir gebaut haben. Ich bin befreundet mit fast allen meinen Mitspielern. Mhm. Und, weißt du, alle. Und wir hatten so viele verschiedene Nationalitäten gehabt. Aber trotzdem, wir haben uns sofort verstanden. Ich bin natürlich super befreundet mit Nikos Tsitsis. Wir reden fast 2-mal pro Woche, jede Woche. Und auch mit Lukas Steiger. Ja, natürlich. Das war wirklich wohl alle Nikolic. Alle, wirklich. Ich rede leider fast jeden Tag mit Sandro Bencardino und mit Eiko Fester, der Physiotherapeut. Wirklich, alle die Freunde, die ich da gekannt habe. Es ist einfach wunderschön.
Da müsst ihr mal irgendwann wieder so ein Klassentreffen machen.
Ja, werden wir wahrscheinlich, keine Ahnung wann, aber ja, ist eine gute Idee.
Ihr habt euch ja irgendwie alle getroffen, so ein bisschen bei der Hochzeit von Cousin, oder? Da waren ja fast alle da.
Ja, fast alle da und es war wirklich schön und plus auch letzten Sommer, meine Hochzeit, waren viele viele aus Bamberg gekommen.
Okay.
Und das war wirklich, wirklich cool, ja.
Wenn dir so ein Spieler, wo du sagst, von der ganzen, von dieser Jahrhundertmannschaft, was war so der, wo du sagst, das ist wirklich ein Ausnahmespieler auch gewesen, mit dem du da zusammengespielt hast in Bamberg?
Für mich, nicht weil er gerade ein Mitspieler von mir ist, ist Darius Miller.
Ja.
Darius Miller, ich habe nie verstanden, wie ein Spieler wie Darius Miller könnte in Europa spielen.
Ja.
Wirklich, für mich war immer ein Wunder, so ist. Ich habe nie das verstanden, aber gut für uns. Gut für uns.
Ja. Also das heißt, es geht dir sportlich auch gut? Du, das ist so, deine Heimat ist jetzt die NBA, oder könntest du dir auch vorstellen, wenn jetzt nochmal sowas wie ZSK Moskau kommt oder halt ein riesen Euroleague-Team, Mailand, keine Ahnung, wieder zurückzukommen, oder ist das kein Thema?
Weiß ich nicht. Jetzt ist ein bisschen zu früh, das zu wissen, zu sagen. Und plus habe ich mein Leben gelernt, wie in Italienisch sagen wir, dass jemand soll nie jemand soll nie sagen, weil einmal habe ich ihn mit Mailand gegen Bamberg in Bamberg gespielt. Ich war in der Stadt, es war im Winter oder so, wir haben gewonnen, und ich habe gesagt, ja, ich werde nie nach Bamberg kommen, in eine solche Stadt, weil ich möchte hier nie spielen. Da war ich in Bamberg, und die 2 Jahre in Bamberg waren wahrscheinlich die beste in meiner ganzen Karriere. So, das habe ich gelernt. So, jetzt weiß ich nicht, was in meine Zukunft gibt. Aber mal schauen, keine Ahnung.
Und so von der Spielweise her, wenn du jetzt diese NBA-Spielweise vergleichst mit Euroleague und europäischem Basketball, kommt dir das entgegen? Fühlst du dich da wohl oder sehnst du dich auch manchmal so ein bisschen nach dem europäischen Basketball?
Ja, natürlich nach 12 Jahren in der europäischen Basketball. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, in diese neue Philosophie einen Platz zu finden, oder? Und ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig. So ein paar Details oder so, die einfach für mich selbstverständlich waren hier super unwichtig. Und aber weil hier ist einfach eine andere Philosophie, nicht besser oder schlechter, ist einfach anders, ist eine andere Welt. Mhm. So am Anfang war ein bisschen schwierig, aber dann habe ich verstanden, dass solche Sachen muss ich mich darum nicht kümmern. So,
gib mal ein Beispiel.
Gesagt, okay, hier geht es mehr um Talent und weniger um Tactics. Es ist mehr Athletik, aber es gibt weniger Kontakt. Mhm. So hier die Leute rennen und springen besser und mehr als in Europa, aber hier darfst du auch weniger Kontakt haben mit den anderen Spielern. So in Europa ist mehr, brauchst du nicht mehr Kraft, aber ist ein bisschen mehr schmutzig, ein bisschen mehr, muss ein bisschen mehr kämpfen.
Hier ja, physisch ist, einfach, ja.
Ja, genau. Das war am Anfang. Oder ein paar Mal, ehrlich gesagt, die Verteidigung, die wir oder auch die andere gehabt haben. Das war wirklich, ich denke, ich war da und ich denke, was war das? Aber es ist einfach eine andere Philosophie. Und die letzten 2-3 Monate habe ich mich gut gefühlt, unabhängig von den Spielen, die ich gehabt habe. Aber dann habe ich ein bisschen verstanden. Aber die ersten 2 Monate, würde ich sagen, waren echt ein bisschen kompliziert.
Waren kompliziert?
Ja, ein bisschen.
Weil?
Ja, weil ich habe diese Philosophie nicht verstanden. Nach 12 Jahren mit der europäischen Mentalität, einfach diese Chip, diese Software zu ändern, war ein bisschen schwierig. Aber dann, weißt du, dann hatte ich ehrlich gesagt auch ein paar Mal die Möglichkeit, lang zu spielen.
Mhm.
Und das hat mir natürlich geholfen. Das war dann, danach war einfacher für mich.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, wenn die Saison soll ja eventuell zu Ende gespielt werden im Sommer?
Mhm.
Was war so dein Eindruck bisher, als die Saison gelaufen ist? Wer war so für dich die beste Mannschaft, der beste Spieler? Was hat dich besonders beeindruckt?
Ich glaube, die 3 Mannschaften, die mehr Möglichkeit haben, diesen Ring zu gewinnen, sind die 2 aus LA, so die Clippers und die Lakers, und Milwaukee. Milwaukee sind schon ein paar Jahre, die immer die Erste sind, und sie spielen echt ein schönes Basketball.
Mhm.
Und der beste Spieler ist, das hängt von dem Rekord ab, aber ich würde sagen, entweder LeBron James oder Giannis Antetokounmpo. eine von den zwei. So, ja. Aber wer wirklich mitgedrückt, also wer, was wirklich unglaublich für mich war, war diese Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ist einfach ein Roboter, ist wirklich unglaublich.
Also, ich meine, jetzt bist du ja einer der besten Spieler in Europa gewesen. Wenn du dann gegen solche spielst, ist das für dich nochmal dann so ein Sprung, wo du denkst, boah, also die sind wirklich nochmal so viel besser? Ist das dann so?
Ja, manchmal schon, aber bei mir ist mehr, wenn sie laufen und wenn sie springen. So, sie springen so viel mehr als ich. Ich sage, okay, aber so ist einfacher. So ist
okay.
Was kann ich machen? Ich habe keine Waffe dagegen. Und ja, so wirklich. Und ein paar Mal musste ich als Center spielen.
Oh.
Und ich habe mich immer gefühlt als ein starker Spieler, so mit Kraft. Aber dann gehe ich gegen Dwight Howard oder Steven Adams. Ich habe keine Chance. Null Chance. Wirklich null. Es ist wie ich gegen eine Wand renne. Ist die ganz gleiche Sache.
Also Dwight Howard immer noch kräftig.
Oh mein Gott.
Ja.
Boah, unglaublich. Aber Oberkörper. Sein Oberkörper ist einfach super stark. Super stark. Mhm. Er hat mich einmal mit einem Hand ab dem Schulter genommen und einfach gedrückt. Weggedrückt. Boom. Und ich hatte wirklich. Ich war weg. Ich hatte null Chance mit ihm.
Ich wollte noch mal kurz auf die Bamberger Zeit zurückkommen, weil ich hier auch eine Frage habe. Als ihr den Pokal gewonnen habt damals mit Federico Perego als Trainer.
Ja, aber ich war nicht mehr in der Mannschaft.
Aber da hat Perego bei der Pressekonferenz vom Appalachia-System gesprochen.
Appalachia ist eine Philosophie, die uns echt in der Zeit in Bamberg uns echt geholfen hat. So ist eine Philosophie, die Daniele Baiesi entdeckt hat. Und ja, aber ich kann euch nicht ganz genau erklären, was Appalachia ist, weil es war unsere versteckte Waffe. So, wir können nicht das, weißt du, in live sagen.
Ah, okay.
Okay.
Also ist es ein besonderes Spielsystem oder ist es eine Grundphilosophie?
Nein, es ist einfach ein Spaß. Es ist ein Spaß, weil... Ja, es war ein Spaß gegen unsere zweiter Trainer, Elias Kantzouris, der immer gesagt hat, als er aufgestanden ist oder eingesetzt ist, etwas wie Appalachia oder so. Aber das hat er 20 Mal pro Tag gesagt. Es war immer ein Appalachia. Appalachia hier, Appalachia da. Und so.
Ihr wusstet gar nicht, was das ist.
Nee, ist wie wenn ein alter Opa einsetzt und er sagt, oh, endlich mal, so ist die gleiche Sache. Und so, aber er hat immer so, Appalachia. Und so, diese Appalachia ist unsere Philosophie geworden. Und wir haben immer, überall, jede Sekunde Appalachia gesagt. Und wir haben immer gewonnen. So, das war unsere Waffe.
Hast du schon mal versucht, bei den Pelicans einzuführen?
Ja, aber nächstes Jahr. Als Rookie war es ein bisschen schwierig, aber nächstes Jahr versuche ich.
Ja, wunderbar. Die Planung ist, denke ich mal, alles auf Eis gelegt ja jetzt momentan. Einfach zu Hause bleiben und gucken, was passiert. Rechnest du damit, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird? Was sagt dir dein Bauchgefühl?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Natürlich, die Priorität sind andere. So, die Priorität ist natürlich die Gesundheit von dem Land.
Ja.
So, aber ich glaube, wenn die Situation nicht so schlimm ist, dann die NBA wird alles versuchen, um die Saison zu Ende zu spielen. Aber das ist mein Gefühl. Das ist einfach mein Gefühl. Aber vielleicht passiert etwas komplett anders.
Ja, jetzt, wo es kein Olympia gibt, gäbe es ja so ein bisschen Zeit im Sommer.
Stimmt, ja. Es gibt so viele Theorien gerade. So, keine Ahnung, wir spielen im Juli bis August. Dann die nächste Saison fängt am Weihnachten an oder nichts. Oder wir spielen im Juni bis Juli und dann die Saison fängt an nach Thanksgiving. Niemand weiß.
Niemand weiß irgendwas.
Nee.
Ist das eine verrückte Welt gerade oder was? Ist das nicht völlig Banane, was gerade passiert? Ich kann das alles gar nicht so richtig glauben.
Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Aber ich würde mich nie jetzt beschweren, dass ich nicht weiß, wenn ich weiter Spieler werde oder so. weil ehrlich gesagt, es gibt so viele Leute im Krankenhaus gerade, so viele Leute, die gegen diese Virus kämpfen. Und ehrlich gesagt, Sport ist nicht eine Priorität auf dieser
Ja,
Welt gerade.
das ist nur
So,
wahr, ja.
wenn wir die Möglichkeit weiterzuspielen haben, gut, wenn nicht, ach mein Gott, okay.
Ja, das ehrt dich sehr, dass du das so bescheiden siehst. Manchmal hätte man gerne den Alltag wieder zurück, aber momentan geht es einfach nicht. Ja, das ist klar. Nicolo, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Frau und deinem Kind, ist ja auch schon da, ne, wenn ich das
Nein,
richtig.
nein, warte mal. Ich
Nein?
weiß, warte mal. Ich frage meine Frau später, aber ich glaube nicht.
Dann habe ich das irgendwie falsch. Ich dachte, da wäre schon ein Kind unterwegs, aber erst war die Hochzeit.
Aber Hochzeit, alles langsam. Jetzt plus.
Genau.
Warte, warte.
Aber jetzt ist ja so viel Zeit gerade zu Hause, ne, dass also um Weihnachten bestimmt irgendwas im Hause Melli
Das
passiert,
lässt
denke
sich
ich mir.
mal schauen, mal schauen. Mal schauen.
Alles klar. Wenn du wieder mal nach Deutschland kommst, in die Heimat von deiner Frau, dann vielleicht schaust du mal beim Bamberger Spiel vorbei, wenn es dann irgendwann wieder normal wird.
Okay.
Ja. Ich hoffe, du hast Deutschland weiterhin gute Erinnerung. Nicolo, wünsche dir alles, alles erdenklich Gute, bleib gesund
Danke, euch
und
auch und
auf dass es irgendwann wieder normal wird alles.
genau, vielen Dank noch einmal.